In der vorigen Lehreinheit begannen wir die letzte Phase unserer Pilgerreise vor dem großen Höhepunkt, nämlich Römer Kapitel 8. Wir fingen bereits mit Römer 7 an, in dem es darum geht, welche Beziehung der Gläubige zum Gesetz hat. Ich sagte schon, es sei ein hartes Stück Arbeit, und wir haben auch schon die ersten 6 Verse bewältigt, in denen Paulus den Vergleich mit der Ehe heranzieht. Ich möchte das kurz wiederholen. Paulus sagt, eine Frau, die mit einem Mann verheiratet ist, habe nicht die Freiheit, einen anderen Mann zu heiraten, solange ihr eigener Mann am Leben ist. Doch wenn ihr Mann stirbt, hat sie die Freiheit, einen anderen zu heiraten. Die Anwendung dieses Vergleiches sieht so aus. Israel war durch den Bund des Gesetzes mit seinem fleischlichen Wesen verheiratet, weil das Gesetz von uns verlangt, Dinge zu tun, wobei wir uns auf unser eigenes Fleisch verlassen, auf unsere eigenen Fähigkeiten und nicht auf die Gnade Gottes. Doch als Jesus am Kreuz starb, wurde dieses fleischliche Wesen in ihm getötet. Und wegen dieses Todes haben wir jetzt die Freiheit, jemand anderen zu heiraten. Der andere, den wir heiraten, ist der, der von den Toten auferstand, der Herr Jesus. Deshalb können wir jetzt in eine neue Ehebeziehung eintreten und sind nicht mehr mit unserem fleischlichen Wesen verheiratet, sondern mit dem auferstandenen, verherrlichten Herrn Jesus. Durch diese Eheverbindung mit ihm können wir nun die Frucht des Heiligen Geistes hervorbringen. Als wir im Fleisch waren, waren wir unfähig, die Frucht des Geistes hervorzubringen. Wir konnten nichts anderes hervorbringen als das, was Paulus die Werke des Fleisches bezeichnet, die er in Galater 5,19 folgende aufzählt. In dieser Liste findet sich nichts, aber auch wirklich nichts Gutes. Das müssen wir klar erkennen. Die Werke des Fleisches sind durch und durch schlecht. Die Frucht des Geistes ist durch und durch gut. Man kann nicht ein bisschen von diesem und ein bisschen von jenem nehmen. Die beiden schließen sich kategorisch aus. Dies wird auch in Römer 8 noch einmal deutlich. Als wir über die Ehe sprachen, kam ich so nebenbei auf das Thema Scheidung zu sprechen. Und das hat vielleicht einige von euch aufgebracht oder zornig gemacht oder verwirrt. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ich mache mir wirklich große Sorgen über dieses Thema, denn ich glaube, dass in unserer Zeit zahllose Christen, Männer wie Frauen, wegen einer kaputten Ehe in einem Zustand der Gebundenheit leben oder sich schuldig fühlen. Als ich das Buch »Gott stiftet Ehen« schrieb, sagte der Herausgeber von Chosen Books zu mir, schreib doch auch ein Kapitel über Scheidung. Und ich erwiderte, Bruder, ich habe schon genug Probleme, ich brauche nicht noch mehr. Aber sie drängten mich dazu und ich betete darüber und ich suchte Gott und ich spürte, dass Gott wollte, dass ich tatsächlich dieses Kapitel schreibe. Und es war sehr schwer, dieses Kapitel zu schreiben. Obwohl es in diesem Buch eigentlich darum geht, wie man seinen Ehepartner findet, gibt es darin also auch ein Kapitel für Geschiedene und für jene, die ehelos bleiben. Ich kann hier nicht näher darauf eingehen, aber wenn du dir Gedanken darüber machst, was ich über Scheidung sagte, dann wäre es dir und mir gegenüber nur fair, wenn du dieses Buch kaufen und das Kapitel Scheidung und erneute Heirat lesen würdest. Lies es sorgfältig und prüfe, ob das, was ich sage, biblisch ist. Ich spüre, dass zahllose Christen aufgrund falscher Lehre über Scheidung geknechtet und mit Schuld beladen leben. Am Anfang meines Dienstes hatte ich mich selbst an dieser falschen Lehre mitschuldig gemacht. Ich lehrte damals auch in diese Richtung. Aber ich bekam etliche Briefe von Männern und Frauen, die dieses Buch lasen und dieses Kapitel lasen und die mir dafür dankten und sagten, danke dafür, dass Sie mich von meinem Schuldgefühl und dem Gefühl, ein Christ zweiter Klasse zu sein, befreit haben. Mehr möchte ich darüber an dieser Stelle gar nicht sagen. Nun gehen wir zurück zu Römer 7 und beschäftigen uns mit dem zweiten Punkt in unserer Studienhilfe, wo es heißt, das Gesetz bringt die Sünde zum Leben und macht sie zur Gänze sichtbar. Wenn wir unter das Gesetz zurückkehren, nachdem wir davon befreit worden sind, wird unser alter Mensch, der immer noch ein Krimineller ist, zu neuem Leben erweckt. Lesen wir nach, wo dies steht. Es steht mehrmals im Römerbrief. Gehen wir zu diesem Zweck zunächst zurück zu Römer 3,20, wo Paulus sagt: Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm, also Gott, gerechtfertigt werden. Niemand wird jemals vor Gott Gerechtigkeit erlangen, indem er ein Gesetz hält. Sein Fazit lautet: Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz versetzt die Menschen nicht in die Lage, gerecht zu werden, aber es bringt die Sünde ans Licht. Und es macht uns das Wesen und die Macht und das Böse der Sünde voll und ganz bewusst. Das ist der Hauptzweck des Gesetzes. Als nächstes betrachten wir einige Verse im 7. Kapitel des Römerbriefs, die dies unterstreichen. Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Beachtet diese Aussage, die einige Leute recht erschrecken könnte: die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden. Die meisten Menschen sehen das Gesetz nicht so. Dann als nächstes Römer 7,7 bis 11. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst. Und dieses Wort hier bedeutet eigentlich Lust oder Wollust. Ich denke, Paulus dachte hier mehr an Lüsternheit oder Wollust als an Begehren. Denn auch von der Wollust hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte: Lass dich nicht gelüsten. Dieses Gebot, eines der 10 Gebote, brachte also das Wesen und die Macht der Wollust oder des Gelüstens ans Licht. Hätte es dieses Gebot nicht gegeben, sagt Paulus, hätte ich auch das wahre Wesen dieser Lust in ihrem ganzen Umfang nicht erkannt. Dann fährt er fort: Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Lust in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Das Gebot bewirkte in mir also alles andere als die Fähigkeit, die Lust zu überwinden. Vielmehr bewirkte es, dass die Lust in mir nur noch größer wurde. Das stimmt auch rein psychologisch gesehen. Ich möchte es so formulieren, dass ihr es nachvollziehen könnt. Wenn du ein Problem mit Wollust oder Angst oder Hass oder Groll hast, wirst du diese Dinge nicht mit Hilfe von Vorschriften überwinden, die sie dir verbieten. Vielmehr ist es so: Je mehr du dich auf die negativen Vorschriften bzw. Verbote konzentrierst, desto mehr Macht wird diese Sache über dich haben. Wenn du dir immer wieder vorsagst: Ich darf nicht lüstern denken, ich darf nicht lüstern denken, breitet sich diese Lüsternheit umso mehr in deinem Denken aus. Deshalb wird dich das Verbot nicht von der Lüsternheit befreien, sondern noch mehr an sie ketten. Dasselbe gilt für Angst oder auch für Groll. Du sagst dir immer wieder vor: Ich darf keinen Groll auf meine Schwiegermutter haben, ich darf keinen Groll auf meine Schwiegermutter haben. Das nächste Mal, wenn du deine Schwiegermutter siehst, denkst du an nichts anderes mehr als Groll. Das ist sicherlich nicht der Ausweg. Dann kommt eine erstaunliche Aussage von Paulus, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Er sagt am Ende von Vers 8: Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich grübelte jahrelang über diesen einen Satz nach. Ich glaube, dass Gott mir die Antwort gab, aber wir werden zunächst etwas weiterlesen, um unsere Betrachtungen abzurunden. Vers 9: Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Sobald die Sünde auflebt, sterbe ich. Versteht ihr? Und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Wodurch hat die Sünde ihn getötet? Durch das Gebot. Und das sind nicht die Worte von Derek Prince. Das wurde geschrieben lange bevor ich geboren war. Dann die Verse 16 bis 21. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und manchmal sage ich dazu, der Unterschied zwischen Paulus und uns ist der, dass er es wusste, wir es jedoch nicht wissen. Das ist der einzige Unterschied. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Seht ihr, was das Gebot bewirkt? Indem es uns dazu bringt, dass wir uns auf die Seite des Gesetzes Gottes stellen und sagen, das sollen wir tun, und anschließend feststellen, dass uns dies umso weniger gelingt, je mehr wir uns anstrengen, wird deutlich, dass da etwas in uns ist, das unseren besten Absichten entgegenwirkt. Was ist dieses Etwas? Sünde. Was hat das Gesetz also vollbracht? Nun, es hat die Sünde gezwungen, sich zu zeigen. Vorher war sie zwar latent vorhanden, aber sehr oft waren wir uns ihr gar nicht bewusst. Das Gesetz erfüllt also einen gottgegebenen Zweck, aber es dient eben nicht dazu, die Menschen gerecht zu machen. Das geschieht auf eine andere Art und Weise. Gehen wir nun zu dieser Aussage in Vers 9, die ich wirklich für erschreckend halte. Sie lautet, ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Ich möchte euch gerne drei Erklärungen dafür anbieten, was es heißt, wenn Paulus hier sagt, ich war einst lebendig ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Zunächst könnte man es so sehen, dass Paulus als Nachkomme Adams spricht. Wie wir alle wurde auch Paulus in gewissem Sinne von Adam repräsentiert. Adam war lebendig im Garten Eden. Er war ein vollkommenes Wesen ohne Makel und Defekt. Wir wissen nicht, wie lange er in diesem Zustand lebte, vielleicht hunderte von Jahren, wir wissen es nicht. Doch als das Gebot kam, lebte die Sünde auf. In ihm stieg die Rebellion hoch. Und er tat genau das, was ihm verboten worden war. Es muss tausende von Bäumen in diesem Garten gegeben haben, aber er wollte ausgerechnet von dem einzigen Baum kosten, der ihm verboten worden war, versteht ihr? Als er davon kostete, lebte die Sünde auf und er starb. Gott hatte ihn gewarnt. Er sagte, an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Körperlich starb er erst 900 Jahre später, aber in geistlicher Hinsicht starb er an jenem Tag. Er wurde durch seine Rebellion von Gott abgeschnitten. Er war für die Gegenwart Gottes nicht länger akzeptabel. Es heißt ja auch, als Gott in den Garten kam, versteckte er sich. Ihr kennt die Geschichte. Das wäre eine mögliche Erklärung, die auf uns alle zuträfe, da wir ja alle Nachkommen Adams sind. Dann war Paulus Israelit, was die meisten von uns nicht sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass Israel nicht durch das Gesetz aus Ägypten und aus der Sklaverei befreit wurde. Das Gesetz holte sie nicht da heraus. Wodurch wurden sie befreit? Durch ihren Glauben an das Passahlamm und an das vergossene Blut dieses Lammes. Nicht das Gesetz holte Israel aus Ägypten heraus, sondern der Glaube an ein stellvertretendes Opfer. Doch als die Israeliten an den Berg Sinai kamen, legte Gott ihnen das Gesetz vor, woraufhin sie überstürzt sagten, wir werden alles tun, was Gott sagt. Worauf verließen sie sich? Auf ihr fleischliches Wesen. Wir schaffen das schon. Was geschah? Was geschah unmittelbar danach? Sie brachen das erste Gebot. Nicht nur irgendein ihr untergeordnetes Gebot, sondern das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Götterbild machen. Und das ist kein Zufall. Das kommt dabei heraus, wenn man auf das Fleisch vertraut. Sobald wir auf das Fleisch vertrauen, erwecken wir diesen Rebell zum Leben. Und der Rebell kann nichts anderes bewirken als Rebellion. Er kann nichts anderes hervorbringen als Rebellion. Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich möchte, dass wir diesen Satz kurz alle gemeinsam sagen. Sag es nicht, wenn du es nicht glaubst, doch wenn du es glaubst, dann sag es mit mir. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Die meisten von uns brauchen recht lang, bis sie das erkannt haben, stimmt's? Ich will nicht eigens auf meinen Lebensweg eingehen, aber ich brauchte ziemlich lange, bis ich der Tatsache ins Auge sah, dass in meinem fleischlichen Wesen nichts Gutes wohnt und dass es töricht ist zu erwarten, es würde etwas Gutes aus ihm kommen. Wenn nichts Gutes in ihm ist, dann kann auch nichts Gutes aus ihm herauskommen, oder nicht? Das wäre die Anwendung auf Paulus als Israelit. Israel kam aus Ägypten heraus, befreit durch den Glauben an das Passahlamm. Sie waren in Gott lebendig. Doch als das Gebot kam, verließen sie sich auf ihre eigene fleischliche Fähigkeit. Die Sünde wurde zum Leben erweckt und sie wurden von Gott abgeschnitten, sie starben. Das heißt nicht, dass sie bis in alle Ewigkeit abgeschnitten waren, denn Gott eröffnete ihnen einen Rückweg durch Buße. Aber sie mussten durch Glauben zurückkehren, nicht durch die Werke des Gesetzes. Schließlich könnte man diese Aussage, ich war einst lebendig ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, ich aber starb, auch als autobiografisches Statement des Paulus betrachten, das seine Erfahrung als Christ reflektiert. Ich hatte mehr Kontakt als der Durchschnittschrist mit Juden und Moslems, und sowohl die Religion des Judentums als auch der Islam basieren völlig auf Werken. Und sie sagen es frei heraus, dass sie die Christen verachten, die keine Werke bringen müssen. Sie sagen alle möglichen negativen Dinge über das Christentum, weil wir keine Werke erbringen müssen. Sie haben keine genaue Vorstellung von dem wahren Sachverhalten, aber sie kritisieren und greifen das Christentum aus diesem Grund an. Ich habe jahrelang über dieses Statement nachgedacht und sagte mir schließlich, das stimmt. Ich denke, jeder Jude, der zu Jesus kam und dem ich bislang begegnet bin, ging eine Zeit lang wieder zurück in die Gesetzlichkeit. Ich dachte also, dies gelte für die Juden. Das gilt zweifellos auch für Moslems. Ich denke, es gab noch nie einen Juden. Nun, vielleicht irre ich mich, aber ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass es je einen Juden oder Moslem gab, der zu Jesus kam und gleich auf Anhieb der Gesetzlichkeit voll und ganz den Rücken kehrte. Das ist ausgesprochen schwierig. Dieser Punkt, die Flucht aus der Gesetzlichkeit, ist der schwierigste aller schwierigen Punkte unserer Pilgerreise. Dann dachte ich mir, dass seltsamerweise mir selbst das Gleiche widerfuhr. Ich möchte nicht auf Einzelheiten zu sprechen kommen, nur so viel. Nachdem ich ungefähr 5 Jahre lang Christ gewesen war, heiratete ich eine großartige Frau, meine erste Frau Lydia, die ein Kinderheim in Jerusalem hatte. Dieses Kinderheim war voll des Heiligen Geistes. Die kleinen Mädchen dort wandelten im Geist. Sie beteten, sie sahen Wunder, sie hatten Visionen, sie erlebten Gebetserhörungen. Dann kam ich und wurde Haupt dieses Hauses und dachte, wir bräuchten Regeln. Wir bräuchten bestimmte Zeiten für Gebet, bestimmte Zeiten für das Bibelstudium. Gott vergebe mir, aber ich führte diese Regeln ein. Und ich machte damit vieles von dem, was Gott getan hatte, kaputt. Ich denke, Gott hat es in seiner Barmherzigkeit am Ende wiederhergestellt. Aber ich erkenne voll und ganz an, dass ich selbst der Gesetzlichkeit in die Falle ging. Und das mehr als einmal. Erst in jüngerer Zeit nahm ich an etwas teil, von dem einige von euch wissen, und das die reine Gesetzlichkeit war. Wir werden nicht näher darauf eingehen. Gott sei Dank hat er mich da herausgeholt. Du könntest nun sagen, das Gesetz ist etwas Schlechtes. Paulus sagt, ganz im Gegenteil, das Gesetz ist absolut gut. Das Schlechte liegt nicht im Gesetz, sondern in uns. Sehen wir uns deshalb an, was Paulus hier über das Gesetz sagt. Vorher möchte ich jedoch noch etwas zu dem sagen, dass man wieder zum Gesetz zurückkehrt. Ich zitiere euch eine Schriftstelle, die ich beim Predigen früher oder später immer wieder zitiere. Jeremia 17,5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Vom Hebräischen her könnte man hier auch sagen, der auf Fleisch vertraut. Und der Fleisch zu seiner Stärke macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Versteht ihr? Das ist Gesetzlichkeit. Wenn wir den Herrn kennen, seine Gnade geschmeckt haben, seine übernatürliche Kraft erlebt haben und seine Befreiung von Bindungen und Sünde und dann wieder anfangen, uns auf unsere eigenen Fähigkeiten zu verlassen, auf unsere eigenen Regeln und Programme und all das, womit sich Gemeinden so beschäftigen, dann weicht unser Herz vom Herrn. Das Entscheidende dabei ist, Brüder und Schwestern, dass wir auf diese Weise unter einen Fluch kommen. Verflucht ist der Mensch, der den Herrn kennt, seine Kraft erfahren hat und dann umkehrt und sich wieder auf seine eigene Kraft und seine eigenen Leistungen verlässt. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden, aber meiner Meinung nach ist das der Zustand des Großteils der bekennenden christlichen Gemeinde unserer Zeit. Fast jede wichtige Bewegung innerhalb der Gemeinde begann in der Kraft des Heiligen Geistes, sonst hätte sie nie begonnen. Ich werde keine Denominationen nennen, aber jeder von euch kennt welche, die mit gewaltigen Gottesmännern und einem gewaltigen Wirken Gottes begannen und sich heute auf ihr Fleisch verlassen. Sie verlassen sich auf ihre eigenen Anstrengungen, ihre Programme, ihre Öffentlichkeitsarbeit, ihre Regeln, ihre Systeme und anstatt den Segen Gottes zu haben, stehen sie unter einem Fluch. Ich habe das hinter mir. Wie ich eben sagte, ich weiß, was geschieht, wenn man das tut. Ich kam selbst unter einen Fluch. Ich sah viele Menschen unter einen Fluch kommen. Gott sei Dank war er so gnädig und treu, mir die Augen zu öffnen und es mir zu zeigen. Das war nur eines von zahllosen Beispielen, die sich in der Kirchengeschichte zugetragen haben. Man kann mit dem Segen Gottes nicht herumspielen. Er gibt ihn gerne und großzügig. Aber wir müssen ihn wertschätzen und achten. Wir müssen unsere völlige Abhängigkeit von seiner Gnade und seiner übernatürlichen Kraft erkennen. Du kannst nicht aus eigener Kraft und aus eigener Anstrengung heraus Christ sein, denn damit begibst du dich auf eine Ebene, auf der du es nie schaffen wirst. Wenn du es aus eigener Kraft und Anstrengung heraus versuchst, obwohl du die übernatürliche Gnade und Kraft erlebt hast, kommst du unter einen Fluch. Ich denke, wir sollten auch noch den nächsten Vers lesen. Hier wird jemand beschrieben, der das tut. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. An den dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Was für eine Beschreibung von jemandem, auf dem ein Fluch liegt. Gott hat mir die Augen für diese Wahrheit geöffnet. Ich kann hier nicht näher darauf eingehen, doch ein Mann oder eine Frau unter einem Fluch ist tatsächlich wie ein kahler Strauch in der Steppe. Überall rund um ihn her ist Segen, Wohlstand und Freiheit, aber er sitzt in seinem kahlen Strauch. Er spürt nie den Regen, bei ihm grünt es nie, er ist unter einem Fluch. Ich denke, wenn Christen unter einem Fluch stehen, ist dies meistens auf Gesetzlichkeit zurückzuführen. Dies ist ja auch das Thema des Galaterbriefs und wird im 3. Kapitel des Galaterbriefs zusammengefasst, wo es heißt, O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert? Habt ihr gewusst, dass ihr bezaubert werden könnt? Das waren geisterfüllte Christen, aber sie waren bezaubert. Woher wusste Paulus, dass sie bezaubert waren? Weil sie den Blick auf Jesus am Kreuz verloren hatten. Er sagt, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Wie sahen die Indizien ihres Zustands aus? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Das ist Torheit. Wir sind bezaubert, wenn wir das versuchen. Und dann sagt Paulus weiter, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Er erinnert sie, Vers 10, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Wenn du versuchst, durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden, musst du die ganze Zeit über das ganze Gesetz halten, oder du kommst unter einen Fluch. Mein Rat lautet, versuch es besser gleich gar nicht, denn es wird dir sicher nicht gelingen. Ich komme nun zurück zu dem Statement, mit dem ich diese Lehreinheit abschließen möchte. Mit dem Gesetz ist alles in Ordnung. Gehen wir kurz zurück zu Römer 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Vers 12 bis 14. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde. Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Mit dem Gesetz ist demnach alles in Ordnung. Es ist gut, es ist heilig, es ist geistlich. Schieb die Schuld nicht dem Gesetz zu. Das Problem ist nicht das Gesetz. Wo liegt das Problem? In uns, in unserem Fleisch. Das Gesetz übernimmt die lebenswichtige Aufgabe, uns mit dem wahren Zustand unseres fleischlichen Wesens zu konfrontieren. Nun habe ich das Wort Gesetzlichkeit verwendet und ich sollte es besser definieren. Dazu haben wir noch Zeit. Ich möchte dieses Wort nicht als vagen Allgemeinplatz verwenden. Ich biete euch zwei Definitionen von Gesetzlichkeit an. Erstens, Gesetzlichkeit ist zunächst einmal der Versuch, vor Gott Gerechtigkeit zu erlangen, indem man sich an irgendwelche Regeln hält. Und ich meine tatsächlich irgendwelche Regeln. Es ist gleichgültig, wessen Regeln es sind. Die katholischen Regeln, die baptistischen Regeln, die pfingstlerischen Regeln. Wenn du versuchst, mit Hilfe dieser Regeln vor Gott gerecht zu werden, bist du gesetzlich. Ich muss sagen, dass eine ungeheure Menge von Menschen in diese Kategorie fallen. Wenn ich irgendetwas bin, dann ein Pfingstler. Aber ich muss sagen, dass viele meiner lieben Brüder und Schwestern aus der Pfingstbewegung nicht in der Freiheit des Geistes leben, sondern der Gesetzlichkeit verfallen sind. Sie sind Gefangene bestimmter Regeln und Vorschriften. An Regeln ist an sich nichts auszusetzen. Wir brauchen Regeln. Falsch ist nur die Vorstellung, wir würden vor Gott gerecht, indem wir diese Regeln einhalten. Versteht ihr? Habe ich mich da klar ausgedrückt? Ich predige nicht die Gesetzlosigkeit. Ich predige nicht, man solle alle Regeln über Bord werfen und nur mehr so leben, wie man will. Ich sage nur, man betrügt sich selbst, wenn man meint, man werde vor Gott gerecht, indem man diese Regeln befolgt. Mein Freund Bob Mumford sagte einmal, die Gemeinde, die ein Pastor er war, hatte 33 Regeln. Und jemand kam einmal zu ihm und sagte, warum hatte Mose nur 10 Gebote, aber wir haben 33? Doch auch wenn du alle 33 hältst, wirst du deshalb nicht gerecht. Habt ihr das verstanden? Die andere Definition von Gesetzlichkeit lautet, dem, was Gott zur Rechtfertigung verlangt, aus eigenen Stücken etwas hinzufügen. Niemand ist dazu autorisiert, den göttlichen Anforderungen an Gerechtigkeit noch eigene menschliche Anforderungen hinzuzufügen. Gott sagt, ich verlange nur, dass ihr an Gott glaubt, der Jesus um unsere Übertretungen willen hingab und ihn zu unserer Rechtfertigung wieder auferweckte. Das ist alles, was ihr tun müsst, um gerecht zu sein.